Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhnt.
Grundsätzlich möchte ich UX-Professionals ermutigen, da in die Richtung Leadership zu gehen. Ich glaube, das Potenzial ist riesig, also in vielen Firmen. Man muss natürlich ein bisschen das Flair eben für dieses Unternehmerische haben oder dieses Organisationsthema und so. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, sich zu vernetzen mit Leuten, die in dem Bereich tätig sind. Also sprecht möglichst viel mit Leuten, tauscht euch aus, weil als UX-Leader bin ich manchmal ein bisschen einsam im Unternehmen, weil ich eben der Einzige da bin, der das Thema so im Management vertritt. Und deshalb ist es extrem wichtig, da Kolleginnen und Kollegen zu finden, mit denen ich mich austauschen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste und das macht auch noch sehr viel Spaß.
Dieser Podcast wird gesponsert von Horizons 2026, the User Experience Leadership Intensive. Inspire, Lead, Innovate. Bei Horizons widmen wir uns der Entwicklung von Führungskräften aus dem Bereich User Experience Design durch transformative Retreats und Coaching-Programme. Unser Ziel ist es, dir praxisnahe Werkzeuge an die Hand zu geben, um in deiner Rolle zu wachsen und einen positiven Einfluss auf dein Team, dein Unternehmen und deinen beruflichen Erfolg auszuüben. Mit Horizons bieten wir dir eine einzigartige Möglichkeit zur Reflexion, die in deinem beruflichen Alltag selten ist. Dieses intensive Peer-Learning-Format wurde explizit entwickelt, um deinen Bedarf an Austausch und Vernetzung auf Augenhöhe mit Menschen in vergleichbaren Positionen und Rollen zu erfüllen. Du bist neugierig geworden? Informiere dich auf www.horizons.community über unsere Module und schaue nach passenden Terminen und Locations. Die Plätze sind bewusst begrenzt, um eine vertrauliche Atmosphäre und einen Safe Space für den offenen und praxisnahen Austausch mit anderen Führungskräften zu ermöglichen. Also, buche dein Ticket noch heute. Und jetzt geht es direkt weiter mit unserem heutigen Thema.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lead UX, the User Experience Leadership Circle, eurem Kompass durch die sich ständig ändernde Welt des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Ich bin euer Host, Dr. Thomas Führinger-Kuhnt, und zu Gast heute ist Christian Hauri. Er ist UX-Coach mit über 30 Jahren Erfahrung, baute Usability Labs schon in den 90ern bei UBS auf, hat das Masterprogramm Human-Computer Interaction Design an der Ostschweizer Fachhochschule mitinitiiert, Dutzende Firmen, namhafte Firmen bei UX-Integrationen geholfen und er ist Mitautor von UX Leadership, unternehmerisch denken und wirkungsvoll organisieren. Und über ein paar Inhalte aus dem Buch und seinen ganzen Werdegang unterhalten wir uns heute hier im Podcast. Darüber hinaus hat er auch das European UX Leadership Network gegründet und deswegen freue ich mich ganz besonders, Christian, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
Prima, vielen Dank, Thomas. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, ich frage meine Gäste am Anfang immer so ein bisschen, was ihr persönlicher Hintergrund ist. Also da hast du bestimmt sehr viel zu erzählen, aber wie bist du eigentlich so mit UX in Berührung gekommen? Also wie ich schon erwähnt habe, du hast in den 90ern, glaube ich, schon Usability Labs aufgebaut und so weiter. Kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie das so anfangs bei dir lief und wie ihr so vielleicht auch ein Stück weit damals noch als Exoten gestartet seid?
Ja, sehr gerne. Nach meinem Studium der Psychologie und Informatik an der Universität in Zürich habe ich die Gelegenheit gekriegt, bei der UBS eine neu geschaffene Stelle zu erhalten für Software-Ergonomie. Das war damals so ein bisschen der Vorgänger von Usability als Thema. Da haben wir noch Deutsch gesprochen in dem Bereich. Und die Idee, das interessante Konstellation war damals, das war nicht in der IT, sondern im Bereich Betriebswirtschaft und Organisation gab es so eine Fachgruppe für Ergonomie. Die hat sich primär gekümmert um Schreibtische und Stühle und Beleuchtung und solche Dinge. Und dann hat man aber festgestellt, dass eigentlich für die Arbeitsqualität die Bildschirmarbeit immer wichtiger wird. Und deshalb hat man sich gesagt, ja, wir sollten uns auch um dieses Thema kümmern. Und das war so der Startschuss für dieses Thema. Wir waren damals zu zweit und haben, ich weiß noch genau, haben uns eine Videokamera organisiert. In der Sicherheitsabteilung gab es damals VHS-Videos und einen tragbaren Monitor und ein langes Kabel. Und damit sind wir dann in die Niederlassungen rausgegangen und haben erste Usability-Tests durchgeführt. Das war so absolute Pionierzeit. Wir hatten damals ein paar Grey Papers von Apple, die beschrieben haben, wie diese Methode funktioniert. Dann haben wir gesagt, ja, das machen wir jetzt einfach mal. Und das war eine tolle Erfahrung, auch für die Leute da, die haben gesagt, ja, jetzt haben wir zum ersten Mal, hören wir direkt, was unsere Kunden zu unserem neuen E-Banking und so, was die wirklich sagen und wie die das wahrnehmen und so. Das war sehr spannend und auch so ein Eye-Opener. Und wir konnten damals auch schon eben ein kleines Team aufbauen, zwar im bescheidenen Rahmen, aber doch die ersten Usability-Tests. Wir haben dann begonnen mit Prototyping und auch mit User Research, würde man das heute nennen, also dass wir begonnen haben, eben auch Arbeitsanalysen durchzuführen und gemerkt haben, dass wir auch eben schon im Requirements Engineering wertvolle Beiträge leisten können, um benutzerzentriert vorzugehen. Natürlich war das ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube, es waren etwa 1100 Leute in der IT-Abteilung und wir waren zu zweit. Also, da kann man natürlich nicht alles bewegen, aber trotzdem war eine sehr spannende Zeit damals. Und so bin ich eigentlich ins Thema reingekommen. Das war eher zufällig. Ich habe während dem Studium schon in der Softwareindustrie gearbeitet, um das Geld zu verdienen. Als Psychologe verdient man ja schwieriger Geld zu verdienen. Und dann hat sich ergeben, dass ich eigentlich die beiden Themen kombinieren konnte. Und das dritte Thema, was dann noch dazu kam, war das Thema Organisationsentwicklung. Da habe ich dann eine Ausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, dass eben die ganze Gestaltung von Software auch einen starken organisatorischen Anteil hat, den man mit berücksichtigen muss. Und das ist so mein Einstieg in dieses Thema gewesen.
Ja, super spannend. Also du vereinst ja im Prinzip alle wichtigen Voraussetzungen, die man so mitbringen kann. Also vom Background interdisziplinär aufgestellt. Und was ich noch fragen wollte, du hast es erwähnt, ihr habt von Apple so ein paar Grau Papers gelesen. Woher wusstet ihr, wie so ein Usability-Test funktioniert oder wie man überhaupt nutzerzentriert entwickelt?
Ja, also das war einerseits eben, wir waren damals schon auf der KAI-Konferenz, die gab es ja bereits seit den 70er Jahren. Wir haben dort eben wirklich Jacob Nielsen, ich war im Seminar bei Don Norman und bei Bruce Togliattini, also alle diese Cracks damals, die gab es ja schon. Da war so der Anfang von GUI-Design und so kamen wir ins Thema rein. Mein Kollege, der konnte dann auch noch einen Studienaufenthalt bei Ben Schneiderman machen und konnte so viele Erfahrungen einholen. Und so, ja, wir waren da eigentlich so direkt an der Quelle, aber natürlich, das war alles ein neues Feld und wir haben sicher auch viele Fehler gemacht und viel gelernt. Aber es gab ja damals schon viel, oder? Das Thema HC ist ja nicht so neu, wie wir häufig denken. Es gab in den 70er Jahren, und eben Apple ist da natürlich schon ein Pionier mit der Human Interface Abteilung. Die haben schon in den 80er Jahren viel erarbeitet zu dem Thema. Also da gab es schon einiges, aber es gab natürlich noch keine Ausbildung bei uns. Ich habe dann später beim Fraunhofer-Institut einige Kurse besucht, da gab es schon einiges. Aber in der Schweiz gab es noch gar nichts, das war damals völlig neu. Es gab ein bisschen etwas bei der Arbeitspsychologie an der ETH, die haben ein bisschen in dem Bereich geforscht. Der Eberhard Ulich, bei dem war ich auch in Vorlesungen. Das waren so die Pioniere, aber da gab es natürlich noch nicht viel. Und richtig losgegangen ist natürlich eigentlich erst mit dem Internet ab dem Jahr 2003, 2004. So hat sich das Thema auch bei uns stärker etabliert. Und wir haben dann 2006, haben wir gesehen, wir brauchen auch eine fundierte Ausbildung für die Leute und haben damals dieses Programm MIS, Human Computer Interaction Design, aufgebaut, eben mit dem interdisziplinären Grundlagen aus Psychologie, Informatik und Design und hatten damit wirklich großen Erfolg. Das Programm gibt es heute noch in leicht abgewandelter Form, aber wir haben mittlerweile über 400 UX-Professionals da ausgebildet Und das war, haben wir auch sehr viel Spaß gemacht. Und heute sehen wir die Leute, dass die eben, heute sind die im UX Leadership. Viele der Leute, die wir ausgebildet haben, die sind unterdessen in Firmen tätig und haben dort UX-Organisationen aufgebaut. Und von dem her hat sich dieses Thema eigentlich also auch in der Schweiz wirklich toll weiterentwickelt.
Ja, beachtlich, definitiv, was ihr an Aufbauarbeit geleistet habt. Ich würde jetzt gerne einen kleinen Sprung machen zum heute. Wenn wir jetzt dran denken, so genau, gibt es irgendwelche Highlights? Was war so dein persönliches UX-Highlight in letzter Zeit? Oder vielleicht auch ein besonders schlechtes Beispiel? Das, daran kann man auch besonders immer viel lernen. So, und dann natürlich die Frage, was motiviert dich nach den ganzen Jahren jetzt trotzdem? Es wurde ja viel erreicht auch schon, wie du gesagt hast, trotzdem morgens immer aufzustehen und dich weiter mit UX-Leadership-Themen zu beschäftigen.
Ja, das sind verschiedene Dinge. Ich bin natürlich jetzt seit sicher bald 15 Jahren eigentlich nicht mehr operativ in UX-Projekten tätig, sondern ich bin eigentlich eher auf der Management-Ebene daran, eben Organisationen zu entwickeln und UX-Kompetenzen in Unternehmen auszubilden. Da habe ich viele Firmen begleiten können in den letzten Jahren in dem Thema. Ich habe aber auch einen großen Teil immer noch in der Aus- und Weiterbildung, also für UX-Professionals. Und das macht mir auch sehr viel Spaß, da zu sehen, wie die sich entwickeln und wie sie spannende Projekte machen oder auch Masterarbeiten, die ich begleite, sind auch sehr spannend. Und ich glaube, das Highlight jetzt konkret in letzter Zeit war wirklich, dass unser Buch herausgekommen ist, das UX Leadership Buch. Über das ist ja jetzt auch eigentlich dieses Gespräch
Ja,
zustande gekommen,
genau.
dass wir Gelegenheit hatten, jetzt der Springer Verlag hat sich interessiert für das Thema und wir hatten die Gelegenheit, jetzt wirklich viele unserer Erfahrungen da zu Papier zu bringen. Und es ist halt toll, wenn man so ein Produkt dann in den Händen hält, wo sehr viel eben der eigenen Erfahrungen und Geschichte drin enthalten ist. Und ich habe mich jetzt auch sehr gefreut über die positive Resonanz, die wir erhalten haben. Also viele neue Kontakte sind entstanden jetzt darüber. Wir haben schon einige Vorträge halten können und wir bringen das natürlich auch in die Ausbildung ein. Also dieses COS-Zertifikatslehrgang für UX-Management, den wir seit 3 Jahren durchführen, auch an der FH Ost in Rapperswil. Dort ist das jetzt so quasi, jetzt haben wir, endlich haben wir jetzt die Pflichtlich Literatur, weil da hatten wir vorher noch nicht. Und wir sind wirklich auch im deutschsprachigen Markt, sind wir da ganz vorne mit dem Thema und das macht natürlich sehr viel Spaß.
Ist das dann quasi so tatsächlich ein Lehrbuch auch für eure Veranstaltung oder wie kann man das verstehen?
Also Lehrbuch ist ein bisschen zu weit gegriffen. Ich glaube, es ist so, also wir haben es, eigentlich entstanden ist es aus diesem Netzwerk, UX Leadership Network, das wir vor 6 Jahren gegründet haben. Wir haben dort Workshops durchgeführt, Referenten eingeladen zu allen relevanten Themen oder die wir auf dem Schirm hatten zum Thema UX Leadership. Und daraus ist einerseits ist dieser Zertifikatslehrgang entstanden und andererseits auch das Buch, wobei das Buch natürlich nur eigentlich, sage ich jetzt mal so, etwa 30% der Themen beinhaltet. Und es soll ja auch, die Idee ist, dass wir auch eine Buchreihe machen können, wobei ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber dass wir auch die anderen Themen da noch entsprechend so als Buch in Buchform bringen können, die wir, ja, die ich denke, die wirklich auch relevant sind für UX-Leader und UX-Manager, die heute in der Industrie tätig sind. Und es ist nicht unbedingt ein Lehrbuch im Sinne so Theorie und, sondern es ist eher, sind viele Erfahrungen drin. Wir haben aber auch einige wirklich spannende Modelle darin verarbeitet, die wir denken, dass die eine gewisse generalisierende Bedeutung auch haben. Und wir haben auch ganz sehr viele Fallbeispiele drin. Also der Markus Flückiger und der Bernhard Vollmer, meine Kollegen, die da mitgearbeitet haben, die bringen auch fast 30 Jahre Erfahrung mit aus verschiedenen Unternehmen und das ist da alles eingeflossen. Also von dem her, ich glaube es, also darf ich ja nicht sagen als Autor, aber ich glaube, dass es auch recht spannend ist, das zu lesen. Es ist nicht so trocken. Wir haben uns auch Mühe gegeben, die Dinge zu illustrieren, dass es ein bisschen anschaulich wird und eben viele Praxisbeispiele, dass man sich konkret vorstellen kann, wie sieht das dann aus in den Unternehmen drin.
Ja, so ein paar Praxisbeispiele können wir sicherlich nachher auch noch ansprechen, aber genau jetzt, genau, kommen wir mal so in Richtung Buch. Also das dreht sich ja um unternehmerisch denken, also wie weg vom reinen Usability-Thema. tun, mit den Methoden, die wir haben, hin zum Verstehen des Unternehmens. Warum ist es aus deiner Sicht so entscheidend? Also du hast vorhin erzählt, du hast auch noch eine Ausbildung in der Richtung zusätzlich gemacht. Genau, was ist daran so wichtig aus deiner Sicht, dass man auch wirklich das Unternehmen versteht als UX-Professional?
Ja, also ich glaube, dass in vielen Unternehmen wird UX gemacht. Wir haben UX-Professionals in vielen Unternehmen drin, aber ich bin der Meinung, dass wir in vielen Unternehmen noch nicht wirklich das volle Potenzial von User Experience Kompetenz nutzen, sondern dass es halt sehr beschränkt ist auf gewisse Verbesserungen bei den Produkten und in den Prozessen. Dass aber das Potenzial, das unternehmerische Potenzial noch viel zu wenig zur Wirkung kommt. Und deshalb, das war für uns auch so ein Eye-Opener. Wir hatten einen langjährigen Manager von Logitech eingeladen in unser Netzwerk und der hat uns erzählt, die ganze Geschichte von Logitech. Es ist ja eine Erfolgsgeschichte, aber es gab auch viele Misserfolge. Und er hat uns auch dieses Five-Star-Modell näher gebracht und hat gezeigt, wie sich eigentlich durch die Veränderung der Aspekte Strategie, aber auch Kultur, eben auch das Potenzial des UX-Designs erst in späteren Phasen in Logitech gezeigt hat. Also zuerst eher die halt technologiegetriebene Unternehmung mit Innovation, aber irgendwann war das dann nicht mehr so erfolgreich. Dann mussten sie stärker im Marketing aktiv werden. Da hatten sie einen CEO mit einem Marketing-Level-Background. Und dann in der dritten Phase haben sie dann auf das Thema Design gesetzt. Da war ein neuer Design Director dabei und der hat dann auch eben diese ganze Nutzerzentrierung reingebracht. Und an einigen Beispielen hat er auch gezeigt, wie groß der Impact dieser Veränderung war. Und ich glaube, dass was ich viel schon erlebt habe, und manchmal sind die UX-Professionals haben da ein bisschen Angst davor oder sie interessieren sich nicht so für betriebswirtschaftliche Themen und strategische Themen. Aber wenn User Experience langfristig im Unternehmen erfolgreich sein will, dann muss es einen unternehmerischen Beitrag leisten. Und dafür müssen wir verstehen, was sind die Treiber im Unternehmen? Wie funktioniert das? Also für mich ist da ganz wichtig so der systemische Ansatz der Betrachtung, also welche Kräfte wirken im Unternehmen. Was macht es aus, eben, dass ein Unternehmen erfolgreich ist? Was sind auch die Kernkompetenzen und die Fähigkeiten, die da drin sind? Und so sind wir auch eben, haben wir dieses Five-Star-Model von Jay Galbraith auch jetzt im Buch eben verarbeitet, um ein Unternehmen zu analysieren auf eine, sag ich jetzt mal, recht einfache Art und Weise, dass wir wirklich so die Grund-DNA verstehen und dass wir auch herausfinden, wo können wir mit User Experience einen sichtbaren Mehrwert für das Unternehmen schaffen und wie können wir da dieses Thema am besten integrieren und eben auch die Leute dafür interessieren und mitnehmen. Und wir müssen ein bisschen wegkommen von dem UX-Evangelisten, der da irgendwas verkauft, oder? Sondern wir müssen eigentlich die Leute verstehen und wir müssen einen Beitrag leisten, um gemeinsam eben den unternehmerischen Erfolg zu gewinnen. Es ist ja nicht nur UX, was den Erfolg ausmacht, sondern es ist das ganze Unternehmen. Und der Beitrag ist aber sehr wichtig und relevant, aber wir müssen das eben auf eine kluge Art und Weise hineinbringen. Und deshalb braucht es, glaube ich, dieses unternehmerische Verständnis. Und das ist ja auch so ein bisschen die Hauptausrichtung unseres Buches. Also wir sagen, überlegt euch auch, was ist das Unternehmen, was sind hier die Werte, was sind hier die was ist hier die Kultur, die gilt und wie können wir mit User Experience Kompetenz einen sinnvollen Beitrag leisten?
Vielleicht können wir ganz kurz nochmal auf das Five-Star-Modell eingehen. Also genau, das kennt vielleicht nicht jeder. Klar, man kann das Buch kaufen, nachlesen, aber vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was das für genau einzelne Komponenten beinhaltet. Das Five-Star-Modell. Ja,
also es sind eigentlich die fünf Elemente Strategie, Menschen, Struktur, Prozesse und was ganz wichtig ist, und das war für mich so ein Eye-Opener, das Belohnungssystem, also das Rewarding-System, sind charakterisieren ein Unternehmen sehr gut. Und wir müssen versuchen, das zu verstehen. Also wie ist die Strategie, wie sind die langfristigen Ziele ausgerichtet dann beim Belohnungssystem? Also was macht den Erfolg im Unternehmen aus? Also wie kann ich mich im Unternehmen auszeichnen? Das ist nicht nur irgendwie, wie wird der Bonus verteilt, sondern es geht auch um so Dinge wie Anerkennung. Wie erhalte ich Anerkennung im Unternehmen? Das ist eine ganz wichtige Überlegung. Also wir haben viele gute UX-Leute, die machen tolle UX, aber das wird von niemandem gesehen im Unternehmen. Und die sind dann irgendwann frustriert und gehen weg und sagen, ja, ich mache doch eine tolle Arbeit, aber ich kriege nichts dafür, oder? Also und dann natürlich die Struktur zu verstehen. Also das vor allem bei großen Unternehmen ist es extrem wichtig. Und die Menschen mit ihren Motiven und eben auch ihren Werten, da geht natürlich auch die ganze Kultur spielt da rein. Wie kann ich dort die Leute verstehen und das, was wir mit UX machen wollen, eben dort auch entsprechend verknüpfen. Ich habe mittlerweile auch, bin ich der Überzeugung, dass wir reden ja viel vom Reifegrad, UX-Reifegrad, komme ich später noch dazu, aber das ist ein wesentliches Thema, das über die Menschen läuft. Also wenn es gelingt, die zu erreichen und zu zeigen, dass das eben etwas bringt für sie selber und für das Unternehmen, dann unterstützen sie das Thema von selbst. Dann brauche ich nichts zu verkaufen und niemanden mit irgendwelchen Quality Gates zu zwingen oder ins Usability-Testing reinzuzwingen oder so, sondern die machen das dann selbst. Und das sollte eigentlich das Ziel von UX Leadership sein. Dass wir die Leute dazu bringen, dass sie das selber auch wollen und dass sie den Sinn und eben die Möglichkeiten und die Chancen, dass sie die sehen und eben auch selber tun. Und ich glaube, auch wir als UX-Leute müssen vielleicht manchmal ein bisschen, sag ich jetzt mal, demütiger werden, dass wir nicht den Eindruck haben, wir sind die Einzigen, die was Gutes tun für das Unternehmen, sondern es braucht alle. Es braucht den Business-Analysten, es braucht den Tester, es braucht den Produktmanager und so weiter. Aber wir können einen sinnvollen Beitrag leisten, aber wir müssen das Gesamte verstehen. Sonst bleibt es halt irgendwie Stückwerk oder ja, ist dann nicht anschlussfähig. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Ich finde auch, also man kann auf jeden Fall als UXer sehr viel erreichen, wenn man sich überlegt, wie kann ich jetzt mit meiner Arbeit jemand anderem helfen, der vielleicht über irgendwelche Produktentscheidungen verfügen kann, seine Ziele wiederum zu erreichen. Also ja. Du hast es schon angedeutet, also dieses Belohnungssystem, vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer reingucken, vielleicht hast du auch Beispiele oder so, wie man da konkret ansetzen kann.
Also ich habe da ein schönes Beispiel, das ist aus einem Medizinaltechnikunternehmen. Dort war eben der Bernhard lange Jahre tätig, Bernhard von Walmen, und ich habe ihn da als Berater unterstützt. Da haben wir begonnen eigentlich mit der Standardisierung von User Interfaces im Auftrag des Marketings. Wir haben gesagt, es muss doch jetzt alles gleich aussehen. Und die machen Laborgeräte und am Ende eben hat man so einen Style Guide, einen entwickelt und dann hat man den allen Produktentwicklungen auf die Nase gedrückt und gesagt, jetzt müsst ihr das umsetzen. Dann haben die gefragt, ja, warum? Ja, weil der Chef sagt, muss jetzt umgesetzt werden. Also gesagt, haben sie gemurrt und dann haben sie halt das dann gemacht und so, aber es war eigentlich nicht so erfolgreich. Und dann haben wir gesehen, eigentlich wäre es wichtig, dass wir nicht nur zeigen, eben, wie kann man diese UIs vereinheitlichen, sondern was ist dann wirklich der Nutzen einer besseren User Experience? Die Laborgeräte, die werden immer komplexer und leistungsfähiger, haben immer mehr Funktionalität und das heißt eben, die Trainingskosten, die steigen ins Unermessliche. Und dann haben wir ja festgestellt, ja, was können wir für einen Nutzen generieren, der eben auch für die strategische Entwicklung dieser Laborgeräte wichtig ist, der für die Erfolge der Projektmanager wichtig ist. Wir können Trainingskosten senken und wir können Supportkosten senken. Und mit diesem quasi Messwert sind wir dann reingegangen in die Projekte und haben gezeigt, ja, wie sieht es heute aus und wie sieht es mit dem neuen UI-Konzept aus. Und das war ein großer Erfolg, oder? Dass man wirklich ein unternehmensrelevanter Wert steigern konnte und zeigen konnte, hey, mit unserer Methode, so bringen wir das zustande. Und Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, aber es braucht ein bisschen wirklich, weil man kann natürlich sagen, ja, wir machen das natürlich, es ist easy to learn und es ist einfacher zu bedienen und so weiter. Aber was heißt das jetzt konkret für dieses Business? Was heißt das für unsere Kunden? Was heißt das für unsere strategischen Möglichkeiten? Und was heißt das letztlich für die Erfolge der Produktentwicklung? Und ich glaube, das ist ein Beispiel, das das schön illustriert. Aber ehrlich gesagt, muss man, das brauchte eine Weile, bis wir das herausgefunden haben, ne?
Ja.
Weil wir müssen da auch ein Stück innovativ sein. Und ich mache das auch mit meinen Studierenden im UX-Management-Lehrgang, dass jeder eigentlich seine Business-Strategie mal analysiert und dieses Five-Star-Modell anwendet und sich dann überlegt, wo habe ich Ansatzpunkte, um User Experience zu etablieren? Und dann aus diesen Ideen heraus dann eben zum Beispiel eine UX-Strategie entwickelt und das UX-Thema im Unternehmen weiterentwickelt in dieser Richtung. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, der sehr hilfreich ist und der ist wirklich sehr konkret. Oder? Das ist nicht irgendwelche Theorie, sondern das sind konkret eben die Themen, die die Menschen im Unternehmen bewegen. Und die müssen wir verstehen.
Ich habe auch schon häufiger festgestellt, dass man jetzt mit reinen Theorien irgendwie nicht weiterkommt. Also, du hast vorhin auch gesagt, evangelisieren und so weiter, das bringt meistens wenig. Man stößt da eigentlich mehr auf Widerstand. Und ihr habt ja auch ein Kapitel, das heißt, also der Berg kommt nicht zum Prophet, oder wenn der Berg nicht zum Prophet kommt, was kann man da machen? Also genau, der Prophet, also ich werde es als Einzelner oder als weniger UX-Menschen wahrscheinlich nicht schaffen, das schnell das Unternehmen jetzt irgendwie umzubauen, sondern also ich muss halt, wie du erzählt hast, zeigen, dass ich den Mehrwert schaffen kann, ohne dass, also klar, das Unternehmen soll sich natürlich verändern und der Reifegrad soll auch steigen, aber im Prinzip ist das eigentlich dann ja vielleicht nur ein Nebeneffekt, dass unterm Strich dann der UX-Reifegrad auch steigt und nicht der Wert an sich, oder?
Ja, ich glaube, es ist auch, wir müssen auch eine Übersetzungsleistung erbringen. Aus unserem UX-Jargon müssen wir rauskommen und wir müssen die relevanten Themen im Unternehmen ansprechen können und das mit unserer Tätigkeit verbinden. Und das braucht eine gewisse, ich sage dem jetzt mal Übersetzungsleistung. Und man muss auch ein Stück weit mal aus über den Tellerrand gucken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir dürfen nicht zu stark, natürlich ist es wichtig, dass wir gute UX-Professionals haben, dass wir methodisch sauber arbeiten und so weiter. Aber wir müssen noch ein bisschen mehr tun. Und das ist genau das, was ich meine mit diesem unternehmerischen Denken. Und das, ja, und halt eben auch versuchen, die Menschen zu erreichen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist das Thema, so anschlussfähig zu werden. Also manchmal habe ich so den Eindruck, da kommen diese UX-Spezialisten und sagen, ja, das geht jetzt nur so. Da muss man die Personas genau so machen und dann kommt dieser Prozess und so. Und die Leute verstehen das vielleicht gar nicht oder wir erzeugen nur Widerstand damit, weil die Leute haben ja bisher auch gearbeitet und die sind ja wahrscheinlich nicht blöd. Das hat einen Grund, warum die so arbeiten. Und wir müssen versuchen, eben hier anschlussfähig zu werden und die Dinge so reinzubringen. Es gibt in der Organisationsentwicklung so ein Prinzip, das nennt sich das Judo-Prinzip. Das heißt eigentlich, dass ich versuche, mit den Kräften mitzugehen, die da wirken, und sie dann ein bisschen abzuleiten, ne? So in die Richtung, in die ich gerne gehen möchte. Und dazu muss ich aber die Kräfte mal verstehen. Und dann kann ich meine eigenen Dinge dazu bringen. Und letztlich geht es um die Kombination, ne? Das muss irgendwie zusammenpassen. Und der andere wichtige Punkt ist eben, dass einfach die Kooperation, also mit den verschiedenen Berufsgruppen im Unternehmen, mit den Entwicklern, mit den Business Analysten, den Requirements Engineers, den Strategisten und was es immer auch für Leute da hat.
Ja, das mit dem Judo-Bild, das ist wirklich gut. Also genau, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe zwar kein Judo gemacht, oder, aber das, wo es ja darum geht, dass man die Kräfte, die da sind, irgendwie eigentlich dann das nicht dagegen arbeitet, sondern die Bewegung und die Kraft, die da sozusagen aufnimmt und dann halt umlenkt quasi.
Ja,
Und du schreibst ja
genau.
auch, dass Organisationen adaptive Systeme sind und darum geht es dann wahrscheinlich auch unterm Strich.
Genau.
Ja.
Also da bin ich natürlich stark geprägt, so von der Philosophie der Organisationsentwicklung und der systemischen Beratung, nämlich der partizipative Ansatz. Und da bin ich auch sehr überzeugt davon, dass der funktioniert. Dass wir auf, und nur so kommen wir auch auf gleiche Augenhöhe, wie jetzt die Manager im Marketing oder in der IT oder wo auch immer, indem wir sie eben versuchen einzubinden. Und das funktioniert auch. Und die Leute sind ja auch meist interessiert an neuen Dingen, aber sie möchten gerne selber das tun und selber damit Erfahrungen machen. Und deshalb sind diese partizipativen Ansätze, die sind für mich das A und O. Und das andere ist auch dieses Feedback-Prinzip. Also alles, was wir tun, auch wenn wir jetzt sagen, ja, wir führen jetzt diesen User-Centered-Design-Prozess ein und bauen den in den Produktentwicklungsprozess ein, dann können wir das nicht einfach per Dekret tun, sondern wir müssen das mit den beteiligten Menschen zusammen entwickeln und wir müssen das auch erproben. Funktioniert's und was können wir verbessern? Und wir müssen den Input eben unserer Kollegen in allen anderen Bereichen ernst nehmen und mit aufnehmen. Und nur so bringen wir tragfähige Lösungen hin, die dann auch langfristig funktionieren.
Also partizipativer Ansatz heißt dann jetzt nicht, ich komme, ich habe so und so lange die Ausbildung gemacht und dann habe ich noch die und die Zusatzqualifikation und zertifiziert bin ich auch. Ich weiß, wie es geht und genau. Sag euch jetzt, wie es geht und deswegen macht ihr das jetzt so, sondern man, was weiß ich, schaut sich erstmal an, okay, wie laufen jetzt Arbeitsprozesse ab, wo kann man vielleicht noch was verbessern und wie kann man auch den Input nutzen, den die ja da schon mitarbeitenden Leute machen, wie du sagst, die sind ja dann auch da und haben bestimmte Gründe, warum sie Dinge so und so machen und genau, schafft dann quasi ein gemeinsames Ergebnis, so ungefähr ist das gedacht, oder?
Und eben, das ist auch so das Stichwort Stakeholder, also ich als UX-Leader, ich habe zahlreiche Stakeholder im Unternehmen und ich muss die abholen und ich muss mit denen zusammenarbeiten. Ich muss denen erklären, was wir tun da, aber ich muss auch verstehen, was die tun. Und wir müssen das Neue gemeinsam gestalten. Ich habe jetzt bei einem Kunden von mir, dort haben wir einen Kollaborationsprozess eingeführt in Design. Designer, Entwickler und Business-Analysten, das sind über 500 Leute in dem Bereich tätig. Das sind alle diese kundengerichteten Systeme, die da betroffen sind. Und da haben wir eine Workshop-Serie gemacht. Ich glaube, es waren etwa 15 Workshops, wo wir mit allen diesen Teams die gemeinsame Zusammenarbeit diskutiert haben und aufgezeichnet haben und optimiert haben. Und dann sind wir auch noch weiter ins Detail. Wie sieht dann genau die Designübergabe aus und solche Dinge? Aber wir haben das gemeinsam gemacht von Beginn weg. Das ist natürlich ein gewisser Aufwand, aber es lohnt sich. Und es zeigt sich einfach auch, dass der Aufwand nachher für die gegenseitigen Abstimmungen und Diskussionen wird so viel kleiner, dass sich dieser Aufwand der gemeinsamen Entwicklung lohnt, auf jeden Fall. Das Aber ist das auch, heißt halt, ich muss eben diese Workshops machen, ich muss auch die Leute zugeben, ich muss die auch interessieren fürs Thema. Wir können ja auch sagen, ja, ihr macht einfach euren Figma-Prototypen und wir setzen das dann um, das wird schon funktionieren. Nein, wir müssen eben schauen, dass wir das gemeinsam machen.
Ja.
Und das braucht einige Überzeugungsarbeit.
Genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also wie kriegt man das hin, dass während des laufenden operativen Betriebes dann die Ressourcen da sind und sie sagt, okay, jemand sagt, wir investieren jetzt die Zeit und machen wirklich relativ viele Workshops, die auch die Zeit, mindestens mal Zeit kosten. Und klar, du sagst, okay, am Schluss lohnt sich's dann auch, aber auch da muss man ja schon zeigen, was ist dann letzten Endes der Nutzen fürs Unternehmen, um überhaupt mal die Zeit zu bekommen, diese Workshops durchzuführen.
Also, ich habe das perfekte Rezept dafür nicht, weil das ist eine sehr schwierige Frage. Und ich habe ja über 20 Unternehmen beraten in dem Bereich und ich habe auch Misserfolge erlebt, also dass man also zum Beispiel, dass halt die Nachfrage nach den UX-Dienstleistungen so schnell steigt, dass die ganze Arbeit an der Institutionalisierung und an der Strategie, dass die einfach nicht gemacht wird, weil man hat einfach keine Zeit dafür. Das ist ein Problem, das häufig auftreten kann. Und was ich aber meist, also eigentlich nicht erlebt habe, ist, dass die anderen Leute nicht mitarbeiten wollen. Die sind eigentlich immer offen und interessiert. Natürlich muss man schauen, dass es auch effektiv funktioniert. Ich kann ja vielleicht nicht alle beteiligen. Ich muss eine Workshop-Gruppe bilden mit Vertretern der verschiedenen Bereiche und so weiter, dass es effizient funktioniert. Aber meist geht es dann trotzdem. Aber ich glaube, es hat auch sehr stark damit zu tun, mit dem Auftrag, den ich kriege als UX-Leader. Also, dass ich halt auch ein Budget kriege für die Entwicklung der User Experience Organisation oder der UX. Wir haben am einfachsten ist es, wenn wir sagen, wir machen eine UX-Strategie und die muss umgesetzt werden und die braucht ein Budget. Und da gehören solche Workshops dazu. Und dann schaue ich das an wie ein Organisationsprojekt und das wird geführt wie ein Projekt. Und das ist, dann funktioniert es am besten. Wenn ich einfach sage, ja, jeder UX-Professional soll noch irgendwie 10-15% seiner Arbeitszeit für diese Themen verwenden, das funktioniert nicht. Habe ich schon genügend die Erfahrung gemacht. Weil da gibt's immer Dinge, die wichtiger sind. Und das andere ist natürlich, wir dürfen auch nicht zu hohe Erwartungen haben. Also diese Entwicklung der UX-Kompetenzen und UX-Organisation, das braucht Zeit. Also das Projekt da mit dem Bernhard, da war ich über 12 Jahre dabei, bis wir die verschiedenen Schritte machen konnten. Und das geht natürlich immer weiter. Und das sind deshalb finde ich es auch ganz wichtig, dass wir das ganze UX-Leadership mit der UX-Entwicklung, dass wir da sehr gut fokussieren auf wichtige Themen und auch auf machbare Themen, die realistisch sind und dann halt Schritt um Schritt und immer auch wieder schauen, wo stehen wir, was können wir machen und wo können wir besser werden. Und auch hier ist der Schlüssel, geht wieder über die Menschen. Also wenn ich Leute finde, eben die auf das Thema ansprechen, wir haben auch in einigen Unternehmen dann solche UX-Communities aufgebaut, wo nicht nur die UX-Leute drin sind, sondern auch interessierte Business-Analysten, Produktmanager, POs und so weiter, die sich fürs Thema interessieren. Und die tragen dann das Thema selber weiter. Und das ist ein extrem gutes Hilfsmittel, um eben auch vorwärts zu kommen im Unternehmen. Und letztlich eben auch den Reifegrad zu erhöhen, weil das letztlich läuft das alles über die Menschen. Und wir müssen die erreichen, aber wir müssen auch realistisch sein. Erstens, es braucht Zeit und es braucht Überzeugungsarbeit und ganz praktisch, ich brauche ein Budget dafür, sonst geht das nicht.
Ja, genau. Also du hast schon gesagt, man muss es im Prinzip auch von der Arbeitsebene wegheben, damit überhaupt die Zeit dafür da ist. Und genau, man braucht dann im Prinzip auch den Auftrag letzten Endes dafür, die Strategie weiterzuentwickeln. Und du hast es schon ein bisschen angedeutet mit der Dauer. Oftmals sind wir da, glaube ich, auch zu ungeduldig. Also natürlich, die Veränderungsprozesse, die sind kontinuierlich, die gehen immer weiter, aber man darf da sicherlich auch nicht erwarten, dass jetzt über Nacht innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten sich da wahnsinnig viel verändert. So, aber vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar konkrete Beispiele nennen, wie lang ihr jetzt dann an solchen Prozessen arbeitet. Vielleicht.
Ja, also eben das Beispiel vorher in der Medizinaltechnik, da war ich jetzt selber etwa 12 Jahre dabei. Das ist dann aber noch weitergelaufen und das läuft heute natürlich noch weiter. Also mittlerweile sind das, glaube ich, etwa 70 UX-Leute, die, also das ist Roche Diagnostik, heißt das Unternehmen. Die haben, die entwickeln ja diese Laborgeräte für medizinische Analysen. Und die sind weltweit tätig und die haben mittlerweile haben sie jetzt eine verteilte UX-Organisation mit 6 Spokes, also 6 Teams, dezentral in allen Ländergesellschaften und eine Zentrale in der Schweiz, die eigentlich die ganze Methodik weiterentwickelt. Und da haben wir begonnen 2006. Also das ist doch eine ziemlich lange Zeit.
Ja, ja.
Bei einem anderen Unternehmen, da war ich vielleicht etwa 10 Jahre mit dabei. André war ich eher so beim Start dabei, vielleicht so zwei, drei Jahre, das ist sehr unterschiedlich. Und dann muss man natürlich auch sagen, es gibt immer wieder Rückschläge. Also ich habe das erlebt selber bei der Bank, wo ich gearbeitet habe, dort habe ich später noch viele Trainings gemacht und so. Da kam die Finanzkrise, da waren irgendwie 25 UX-Leute, da kam die Finanzkrise, da waren noch 1,5 blieben übrig. Mhm. Der Rest wurde abgebaut. Mhm. Und ich habe das jetzt auch gerade wieder erlebt bei einem anderen Kunden, die haben eine große Reorganisation, die haben viele Unternehmensteile verkauft und das UX-Team wurde etwa halbiert. Mhm. Und jetzt bauen sie es wieder auf. Aber trotzdem, ich meine, es ist eine Methodik da, es ist Know-how da, es ist auch das Thema ist sichtbar im Unternehmen, aber es gibt immer halt nicht nur, es gibt immer Außeneinflüsse. Und ich habe nur mal mit Bernhard gesprochen, er hat in seiner Karriere da irgendwie 25 verschiedene Chefs gehabt und jedem Chef musste er wieder von neuem erklären, was ist eigentlich UX? Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Und warum bringt das was fürs Unternehmen? Also es ist wirklich ein Marathon. Also man muss da wirklich immer wieder dran. Also ich meine, Jacob Nielsen sagt, es braucht 30 Jahre, bis wir die User-Driven Company haben. Das ist so eine, ja, das ist vielleicht ein bisschen plakativ. Aber ich glaube, es ist ja auch, wenn man das Verständnis hat für diese Organisationsentwicklungsthemen, und das sind ja alles Prozesse, die dauern, mindestens 3 Jahre, dass wirklich ein signifikanter Wandel da ist. Und für mich ist da eben eigentlich UX Leadership ist für mich auch Organisationsentwicklung. Also das sind längere Phasen und es gibt wieder Rückschläge, aber es braucht wie eine kontinuierliche Anstrengung. Aber wir dürfen nicht kurzfristige und schnelle Erfolge erwarten. Das Management erwartet das natürlich und deshalb ist es ja auch wichtig, dass wir immer zweigleisig arbeiten. Also wir einerseits versuchen wir operativ in den wichtigsten Produktentwicklungen Quick Wins zu machen, also schnell Erfolge zu zeigen in der Produktentwicklung und gleichzeitig eben diese strategischen und Organisationsentwicklungsprozesse voranzutreiben. Und da muss man eben, ich glaube, das ist genau die Kunst des UX Leaderships, diesen Balanceakt zu schaffen, dass ich meine Energien am richtigen Ort einsetze und dann halt eben wieder flexibel anpasse und dann geht halt mal vielleicht das Projekt, das ich mir vorgenommen habe, kann ich nicht vorantreiben, weil andere Dinge jetzt wichtiger sind und dann muss ich das halt zurückstellen und dann ein halbes Jahr später wieder aufnehmen. Also das gehört natürlich dazu.
Ihr definiert im Buch ja auch ganz bestimmte Handlungsfelder, also 7 ± 2 Handlungsfelder für UX-Leader. Vielleicht würde das jetzt eigentlich relativ gut passen, da mal konkreter reinzugucken, welche Handlungsfelder ihr da definiert und wie die vielleicht auch je nach Reifegrad oder auch je nach Organisationsstruktur im Unternehmen dann unterschiedlich zum Tragen kommen. Das wäre sicherlich auch noch ein interessanter Punkt.
Jetzt kann ich jetzt natürlich nicht alles verraten, sonst kauft
Ja,
niemand mehr das
das
Buch.
stimmt.
Aber vielleicht so 2, 3 Beispiele. Also für mich das Wichtigste ist wirklich dieses Fokussierungsthema. Also ich arbeite ja auch da mit diesem Drei-Ebenen-Modell, das habe ich schon früher mal publiziert, wo wir schauen, wo stehen wir in Sachen UX im Bereich operativ, also was passiert in der Produktentwicklung. Dann schauen wir institutionell, also wie sieht das aus in der Organisation, wie sieht das aus bei der Standardisierung, wie sieht das aus beim Know-how-Aufbau, das sind so die Institutionalisierungsthemen, und dann die strategische Integration und die UX-Kultur, das sind so. Und dann kann ich identifizieren, eigentlich, wo stehe ich heute und wo habe ich Potenzial. Und dann muss ich mich konzentrieren. Also wir haben ja auch dieses UX Strategy Blueprint von Jim Kaulbach haben wir im Buch beschrieben und der hat ein ganz geniales Ding und das nennt sich Focus Area. Das ist das dritte Feld in seinem Canvas. Und da muss ich mich genau konzentrieren. Wo will ich jetzt meine Kräfte bündeln, um etwas zu erreichen? Also macht es jetzt Sinn, mal so eine UX Strategie aufzuschreiben und mit der eine Tour bei den Managers machen und das abholen? Oder ist es jetzt das Wichtigste, das Designsystem vorwärts zu bringen? Oder muss ich mal schauen, habe ich gewisse Touchpoints, die vernachlässigt sind? Also wo will ich mich fokussieren? Und dort muss ich meine Kräfte drauf bündeln. Und das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel sind diese Feedback Loops. Alles, was wir machen, und zwar nicht nur auf der operativen Ebene, also in der Produktentwicklung, sondern eben auch auf dieser Institutionalisierungs- und Strategieebene, alles muss ich wieder auswerten. Funktioniert's? Bringt's etwas? Also ich muss mir überlegen, woran kann ich jetzt sehen, dass meine UX-Strategie etwas bringt? Oder ich habe jetzt neue KPIs eingeführt, die ich messe. Jetzt muss ich die messen und reporten und muss auch herausfinden, ja, messe ich überhaupt das Richtige? können wir einen Erfolg zeigen oder nicht oder woran liegt es? Also ich muss immer wieder mir überlegen, wie kann ich diese Feedback Loops organisieren, dass ich eben zu Daten komme. Und das ist für mich eben auch wie beim User-Centered Design. Ohne Nutzerfeedback kann ich nicht sagen, mache ich das Richtige oder nicht. Und das gilt für mich eben auf dieser Organisationsebene genauso.
Dann ist Organisationsentwicklung im Prinzip ein genauso iterativer Prozess, wie eigentlich ein User-Center-Design auch. Ne? Ich mache was, gucke, geht es in die richtige Richtung, passe an und es sind immer wieder Feedback-Loops mit drin.
Genau, das ist dann wichtig. Eigentlich ist das sehr verwandt. Also von der Denkweise her fast identisch. Und das entspricht auch mir als Person sehr gut. Deshalb habe ich auch gefunden, eben als Organisationsentwickler, in diesem UX-Bereich kann man eben sehr vieles tun und das passt wirklich zusammen. Aber man muss auch so ein bisschen den Mut haben, sich dieser Herausforderung zu stellen. Das Feedback, also ich erinnere mich, bei einem Kunden haben wir, die haben interne UX gemacht für ihre Sachbearbeiter und die haben dann eingeführt, dass sie regelmäßig Zufriedenheitsumfragen machen und die erste war recht gut und die zweite war katastrophal. Aber sie haben unterdessen viel UX gemacht. Warum ist das jetzt schlechter geworden? Da habe ich dann natürlich Erklärungsnot. Und mit dem muss ich auch irgendwie umgehen. Ja. Also, wenn ich etwas messe, dann habe ich das Ergebnis und dann muss ich auch schauen, ja, was bedeutet das jetzt? Ja. Und wo muss ich vielleicht was ändern?
Ihr habt ja, also da musst du jetzt auch nicht alles verraten, aber vielleicht ein paar Sachen anteasern. Noch so und auch so ein Werkzeugkasten im Buch, der sicherlich ja dann auch genau dafür hilfreich ist, zu gucken, okay, welche KPIs gibt's überhaupt oder wie kann ich dann letzten Endes auch die strategischen Überlegungen, die ich habe, tatsächlich auch praktisch mal ins Unternehmen reinbringen. So. Ja. Also welche Tools oder kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele noch bringen, welche Tools ihr da so
vorstellt? Ja, also eben ein Beispiel habe ich vorher schon erwähnt, das finde ich eigentlich sehr wirksam, das ist dieses UX Strategy Canvas, also ich glaube, das nennt es Blueprint, nicht Canvas, von Jim Kohlbach. Ein sehr einfaches Canvas mit 6 Feldern, das mir hilft, eigentlich die UX-Strategie mal aufzuschreiben, aber eben auch zu kommunizieren und zu diskutieren und auch weiterzuentwickeln. Und dort habe ich also man kann es sagen, es sind Challenges, ich überlege, wo habe ich Herausforderungen, ich überlege meine Aspirations, das ist eigentlich die UX-Vision, wo will ich hin? Und dann eben diese Focus-Area, habe ich vorher schon erwähnt, an welchen Themen will ich arbeiten, um das UX-Leadership voranzubringen? Und dann auf der anderen, die anderen drei Felder sind dann die Principles, wie will ich arbeiten an den Themen? Und dann die konkrete Roadmap, also was will ich tun, Activities. Und dann kommt nochmal ein ganz schwieriges Feld, das nennt sich Measurements. Also wie kann ich messen, dass meine Strategieumsetzung funktioniert? Also eigentlich zu all diesen Fokusfeldern muss ich wieder ein Measurement haben. Wie sehe ich jetzt, dass ich da vorangekommen bin? Und dann kann ich das kommunizieren, kann ich das diskutieren mit meinen Stakeholdern und kann eben diese Activities einplanen, und dann immer wieder alle 6 Monate oder so drüber schauen und das Ganze steuern. Das ist ein sehr einfaches Hilfsmittel auch, um das UX Leadership so ein bisschen zu steuern. Und ich glaube, das ist etwas, was sich schon sehr bewährt hat.
Mhm. Ja. Und genau, wie es konkret funktioniert, kann man im Buch nachlesen. Wir verlinken natürlich alle Details in den Shownotes.
Sehr gerne.
Genau, dann kann man das absolut da auch nochmal nachgucken. Und du hast vorhin kurz angedeutet, ich weiß nicht, ob du was da konkret drüber sagen kannst, über eine Buchserie oder sowas. Habt ihr da schon was konkret in Planung, über das du sprechen kannst?
Ja, also wir haben beim letzten Netzwerktreffen darüber gesprochen und es ist jetzt mal die Idee da, dass wir etwas schreiben zum Thema, wir nennen das lernende UX-Organisation. Da geht es eigentlich um die Standardisierung in allen Bereichen von UX, also Design Ops, Research Ops, Repository, aber auch die Governance zu vereinfachen, zu standardisieren. Dass wir da etwas machen wollen, das ist im Moment konkret so, sind jetzt 3 Kollegen daran, da Ideen zu entwickeln. Und dann gäbe es noch weiteres, aber das ist alles noch völlig offen. Und das Ganze entwickelt sich auch eben aus diesem UX Leadership Netzwerk, das wir vor 6 Jahren gegründet haben. Wir treffen uns da zweimal jährlich und tauschen uns aus, und da entstehen dann immer wieder eben auch neue Themen und Ideen, wo wir was tun wollen. Das ist das eine. Das andere ist eben, dass diese Weiterbildung, da entsteht ja auch eine Community draus, die Leute, die diesen Lehrgang in UX Management gemacht haben, dass die sich untereinander vernetzen und sich gegenseitig weiterbringen. Das ist auch so ein Feld, das ja spannend ist und auch viele Möglichkeiten gibt. Und wir verbinden das natürlich auch mit dem UX Leadership Network.
Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer mehr erfahren wollen, da gibt es eine Webseite, ne, über vom Network, und das können wir auch natürlich alles verlinken in den Shownotes.
Genau, wir haben eine Webseite für das UX Leadership Network. Wir sind auch, also ich bin selber auch im Vorstand von UX Schweiz. Bei UX Schweiz haben wir in 7 verschiedenen Städten haben wir regelmäßige UX Meetups, Abendsveranstaltungen, und dort haben wir vor, auch einige Vorträge zu halten zum Thema. Wir haben aktuell jetzt gerade nächste Woche ein Webinar bei der German UPA. Das wird ja auch aufgezeichnet, kann man sich dann auch nachher. Und das hat zum Fokus genau eigentlich dieses Thema mit dem unternehmerisch Denken, mit dem 5-Sterne-Modell. Das steht dort im Vordergrund.
Ja, perfekt. Also wenn unsere Podcast-Folge erscheint, dann genau, gibt es entweder die Aufzeichnung von der German UPA schon, oder sie findet dann am selben Tag womöglich statt. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall zufälligerweise sehr zeitgleich oder praktischerweise auch sehr zeitgleich passieren.
Ja, ja.
Perfekt.
Nee, das ist gut.
Okay, Christian, gibt es von dir noch ein Schlusswort oder etwas Wichtiges, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, oder vielleicht auch denjenigen, die überlegen, okay, soll ich jetzt in so eine Leadership-Rolle reingehen oder will ich lieber operativ tätig bleiben? Gibt es da noch irgendwie einen ganz heißen Tipp von dir mit deiner langjährigen Erfahrung?
Also, ja, eben, grundsätzlich möchte ich UX-Professionals ermutigen, da in die Richtung Leadership zu gehen. Ich glaube, das Potenzial ist riesig, also in vielen Firmen. Man muss natürlich, sag ich mal, ein bisschen das Flair eben für dieses Unternehmerische haben oder dieses Organisationsthema und so. Man kann aber eben auch sehr vieles lernen, und mittlerweile gibt es auch viele Möglichkeiten. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ich meine, das ist überall wichtig, sich zu vernetzen mit Leuten, die in dem Bereich tätig sind, auch um herauszufinden, was habe ich da überhaupt für Möglichkeiten oder passt das für mich überhaupt. Und eben unser Netzwerk ist offen. Ich glaube eben auch die Berufsverbände, German UPA macht vieles in dem Bereich. Es gibt Konferenzen, wo man hingehen kann. Also sprecht möglichst viel mit Leuten, tauscht euch aus, weil als UX-Leader bin ich manchmal ein bisschen einsam im Unternehmen, weil ich eben der Einzige da bin, der das Thema so im Management vertritt. Und deshalb ist es extrem wichtig, da Kolleginnen und Kollegen zu finden, mit denen ich mich austauschen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, und das macht auch noch sehr viel Spaß.
Ja, sehr gut. Ja, toll. Kann mir eigentlich fast kein besseres Schlusswort vorstellen, als dass UX Leadership Spaß macht, kann ich nur so unterstützen. Und vielen Dank für deine tollen Einblicke
sehr
und
gerne.
Die langjährige Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Und ja, danke für unser tolles Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast warst.
Ich danke dir, Thomas. Vielen herzlichen Dank.